Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned.
So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute in einer SMX-Sonderedition. Und zwar habe ich mir den Jörg Niethammer hier und würde sagen, willkommen Jörg.
Hi, Jens, hallo.
Sehr schön. Und zwar bist du hier, weil es ja das schöne Coaching-Programm gibt von der SMX, auf das du dich beworben hattest. Und ich hatte ja die Freude und Ehre, dich jetzt hier so ein bisschen für einen Vortrag durchzucoachen, was ja auch sehr smooth lief, da war ja wenig notwendig. Was mich sehr gefreut hat und ich habe selber auch dabei schon viel gelernt. Und wir haben mal halt gedacht, stell mir dich mal ein bisschen dem Publikum vor und dann hoffen wir, dass ganz viele sich dann deinem Vortrag im März lauschen werden. Der heißt Erfolgreiches Inhouse-SEO in internationalen Konzernen, weil du bist bei, und das kannst du gleich, glaube ich, selber erzählen, viel besser.
Ja, genau. Vielen Dank für die kurze Intro. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich von dir gecoacht werde und möchte mich auch bei der SMX natürlich dafür bedanken, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. War sehr häufig schon bei der SMX in München, letztes Jahr dann auch digital. Und ja, genau, ich habe das einfach mal wahrgenommen und habe ein nettes Video eingeschickt. Ja, und ich will eigentlich euch zeigen, wie so mein Werdegang im Prinzip war. Ich war ursprünglich in einer Agentur, ganz normal, Kunden betreut, Teamleiter etc., das volle Programm, und bin dann in-house gegangen zur Hans Grohe SE, kennt man vielleicht, Duschen, Armaturenhersteller, Küchenarmaturen etc. Im Schwarzwald sitzen wir, und ja, genau, ich wurde als SEO-Manager eingestellt hier und musste dann die ersten Herausforderungen beziehungsweise ja doch Änderungen zwischen Inhouse und Agentur ziemlich schnell feststellen. Und wie ich das jetzt nach etwas mehr als 2 Jahren bewerkstelligt habe, ich bin doch auch immer ein Kämpfer, der ein bisschen alleine unterwegs ist hier Inhouse. Genau, das will ich euch einfach zeigen auf der SMX, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was ihr davon lernen könnt, vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Klar, es ist natürlich in jedem Unternehmen auch anders. Aber ich denke, das ein oder andere muss man sich einfach klar werden. Vieles auch einfach gedanklich und vom Anspruch her muss man sich einfach komplett wandeln, würde ich sagen. Da will ich euch ein paar Erfahrungen einfach mitteilen.
Absolut. Wie gesagt, ich durfte schon ein bisschen was sehen. Ich finde es sehr gut. Aber fangen wir mal vorne an. Wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema SEO gekommen? Was hast du vorher gemacht? Ist ja kein Lehrberuf, den man irgendwie ergreifen kann.
Also es war tatsächlich so, ich bin über Umwege, wie wahrscheinlich viele von euch, ins SEO so reingerutscht. Ich habe mit 2000, das müssen wir glaube ich mal rausschneiden, 2003 habe ich meine erste Website so gebaut. Ich war damals 13 Jahre alt. Das war irgendwie so ein Website-Baukasten online, also weit weg von irgendwelchen CMS-Geschichten oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß damals. Es gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Achtung oder so. Also die acht als Zahl und dann Da hat halt so irgendwie jede kleinere Freundesgruppierung bei uns im Ort hat halt da so eine Website gebaut. Und da kam ich eigentlich das erste Mal wirklich auf sehr, sehr oberflächlichem Niveau mit Suchmaschinen natürlich in Kontakt. Und mich hat es sehr interessiert, das Thema Websites allgemein. Habe dann auch später für unseren lokalen Skiverein, später dann auch für einen Handballverein, überall, wo ich halt so ein bisschen aktiv war, dann so die Vereinswebsites gebaut. Und aber SEO, ja klar, ist ja bei Vereinen eigentlich eher jetzt nicht so relevant, also zumindest bei kleinen lokalen Vereinen habe mich da eigentlich auch nicht so damit beschäftigt. Und ja, in meinem Studium, ich habe eigentlich BWL mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungsvertrieb studiert. Und in meinem Studium gab es dann verschiedene Marketingvorlesungen auch, die ich deutlich interessanter fand als im eigentlichen Vertrieb. Und habe mich dann danach im Prinzip dazu entschieden, dass ich in den Online-Bereich gehe. Man muss dazu sagen, ich habe parallel dann auch, Social Media kam dann oder gab es dann schon deutlich länger, habe dann bei uns, bei unserem Fasnachtsverein, bei der Narrenzunft, habe ich die Facebook- und Instagram-Seite dann betreut und war einfach so allgemein in diesem Digitalthema so ein bisschen drin. oder digitalen Marketing-Thema eigentlich korrekterweise. Und ja, so habe ich mich dann entschieden, in so eine Full-Service-Online-Marketing-Agentur zu gehen als Trainee, weil ich eben keine direkte Ahnung, will ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte halt keine Vorbildung direkt, also hatte keine Ausbildung oder irgendwas in die Richtung und habe dann Online-Marketing-Traineeship gemacht, 9 Monate lang, habe dort alles gelernt, hauptsächlich SEO, aber auch SEA, Affiliate-Marketing, Social-Media-Marketing etc., alles, was halt so dazugehört. Und dort hat mich SEO eigentlich am meisten so gepackt, fand ich am interessantesten, auch wo man sehr viel einfach machen konnte. Wir haben dann auch gute Kundenprojekte auch gehabt und so war ich dann im Prinzip dabei, ging dann auf die ersten Kongresse, SEO Day, SMX und so weiter, überall, wo man halt so vorbeischaut, habe dann auch ein paar Leute kennengelernt, durfte auch dir, Jens, mal lauschen und genau, so hat mich das Thema dann immer mehr beschäftigt. Bin dann eigentlich so ein bisschen eher ins technische SEO gegangen, aber jetzt auch nicht so tief wie der ein oder andere Kollege. Und genau, so ging es dann los. Und das war in München, wo ich das gemacht habe. Ich komme aber, wie man unschwer auch hört, obwohl ich mich anstreng, aus dem Schwabenland und wollte dann auch wieder in die Heimat nach ein paar Jahren München. Und Hans Kroll bot sich da an. Der Job war ausgeschrieben, ich habe mich beworben. Und so bin ich hier gelandet und bin jetzt der global SEO-Verantwortliche bei Hans Kroll.
Sehr cool. Da sind ja gleich zwei Aspekte drin, die ich irgendwie sehr spannend finde. Das eine, das war eine Full-Service-Agentur, du hast dir alles angeschaut, fandst dann SEO aber am spannendsten. Ich finde ja immer, wenn man so, ich schaue ja immer so ein bisschen neidisch rüber zu den Kollegen von SEA, also wenn das Budget ausreichend vorhanden ist, das Media-Budget, weil du machst halt was und du siehst es halt auch in der nächsten Minute quasi oder zumindest spätestens am nächsten Tag kannst du das auswerten und gucken, ob das irgendwie besser war oder schlechter. Also man hat so einen schönen Feedback-Loop, der fehlt ja bei SEO. Ich sage mal, SEO ist ja für breiter und tiefer, was ein bisschen unfair ist natürlich, auch gute SEA-Kollegen sagen natürlich, du, auf die Landingpage kann man Ads schalten, aber da wird halt keiner konvertieren, weil ist irgendwie unschön. Also wenn sie da, also die Kollegen, die ich kenne, die da gut sind, die reden natürlich auch mit, aber wir sind natürlich noch viel, als SEO noch viel stärker auf ziemlich viele Gewerke angewiesen, die so drin sind. Was hat dich denn da daran so gereizt, dass du sagst, du gerade die Komplexität ist irgendwie höher? Was war was da dann gesagt hast, okay, das ist irgendwo, was mich gereizt hat?
Ja, ich fand beim SEO eigentlich interessant, dass es halt so viele verschiedene Facetten gab. Ich sag mal, SEA ist ja schon auch sehr facettenreich, je nachdem, welcher Branche man unterwegs ist. Da gibt es sicher Unterschiede, aber am Ende ist es doch irgendwie immer das Gleiche. Ich analysiere irgendwelche Klickpreise oder Impressionen, CTR, was weiß ich. Und am Ende mache ich eigentlich immer das Gleiche, ob ich das jetzt für einen Online-Shop für Mode mache oder für einen Badhersteller oder keine Ahnung, für sonst irgendjemand. Am Ende ist die Arbeit sehr, sehr ähnlich immer. Und ich muss sagen, ich mache heute noch SEA hier. Wir machen das nicht extrem häufig, aber ich verantworte das auch. Und ich finde es auch immer mal wieder abwechslungsreich, aber im SEO kann ich einfach viel mehr machen. Ich habe so viele unterschiedliche Möglichkeiten, dann kommt wieder irgendein Update, man muss darauf reagieren, ich arbeite mit der Technik zusammen, ich arbeite Offpage zusammen, ich arbeite mit den Redaktionen zusammen, wir haben ja nicht nur eine Website, wir haben ja sehr, sehr viele. Das habe ich im SEA unter Umständen nicht, zumindest nicht so intensiv. Und was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, war einfach das Ausprobieren. Natürlich, im SEA kann ich ausprobieren, verschiedene Anzeigentexte etc., aber es ist doch sehr beschränkt im Prinzip auf die Anzeige, auf die Titles und die Descriptions und dann eben ein bisschen Bidding etc., aber es ist doch sehr, sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten und im SEO kann ich einfach alles machen. Ich kann auch mal einfach eine neue Website hochziehen oder, keine Ahnung, einen Blog machen oder einfach vielleicht auch mal, das finde ich immer sehr herausfordernd, bestehende Inhalte, ohne sie vom Sinn her zu verfälschen oder irgendwie voll zu spammen, einfach zu optimieren. Man kann neue Sachen entwickeln. Mit der einen Marke mache ich das, mit der anderen Marke mache ich das. Und es ist jeden Tag gibt es irgendwie was Neues. Und das hat mich am meisten begeistert. Ich finde, SEA hat absolut seine Daseinsberechtigung und da gibt es Leute, die machen einen super, super Job im SEA. Aber mir persönlich, für meine subjektive Empfindung, war SEA nie so das, was mich so richtig getriggert hat.
Verstehe. Das bist du ja von Agentur nach Inhouse gegangen. Ich bin ja genau umgedreht gegangen. Von Inhouse in die selbst aufgebaute Agentur quasi rein. Und wie erlebst du den Unterschied? Das für mich ist jetzt, gerade wenn man jetzt extern ist, natürlich eine große Herausforderung, die man vorher in dem Maße intern nicht hatte, ist, dass man sich ständig auf neue Geschäftsmodelle einlassen muss. Also man wird so ein bisschen borderline-mäßig irgendwann, weil der eine Kunde hat irgendein Lead-Modell, der nächste verkauft Fertigbauhäuser, der andere hat Autos, die man beleihen kann, der dritte ist sind Verlage, das nächste ist ein Fachmagazin, was doch wieder ein bisschen anders tickt. Man muss ja jedes Mal sich erstmal ins Geschäftsmodell reindenken, damit man nicht irgendeinen Traffic holt, sondern einen, der irgendwo werthaltig ist. Und wenn man da so 3-4 längere Termine am Tag hintereinander hat mit anderen Geschäftsmodellen, dann ist man so immer so ein bisschen so, bin ich noch ganz oder bin ich geistig zersprungen? Man weiß es nicht so genau. Wie empfindest du das?
Ja, also kann ich natürlich unterschreiben. Also wir haben unsere Agentur, bei der ich tätig war, wir haben ja alles gemacht. Also wir waren nicht spezialisiert irgendwie nur auf Mode oder nur auf Shops oder irgendwie. Wir haben ja wirklich alles gemacht, von groß bis klein. Und ja, mir ging das genau gleich wie dir. Also ich musste auch häufig dann wieder Protokolle rausholen, weil ich nicht Kunden verwechselt habe, aber vielleicht einfach so die Ansprüche, wenn man sich vielleicht auch mal 2-3 Wochen nicht mehr gehört hat, wusste man nicht mehr jetzt genau, hat der jetzt sehr viel Wert auf das gelegt oder das, weil man sich sehr intensiv natürlich mit den Kunden beschäftigt, aber am Ende sind die Tage lang und die Informationen viel und dann wird es natürlich schwierig, aber umgekehrt gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Also wir sprechen ja in-house auch häufig von der sogenannten Betriebsblindheit. Kann ja natürlich bei einer Agentur genauso passieren. Wenn du 10 Jahre den gleichen Kunden betreust, bist du auch betriebsblind, würde ich mal sagen. Aber das merke ich schon hier, ich bin jetzt 2,5 Jahre in-house. Man muss doch sich immer mal wieder selber kneifen und mal wieder einen Schritt zurückgehen und vielleicht mal wieder die Perspektive des Nutzers, also wirklich des echten Nutzers einnehmen und nicht immer nur denken, ja, aber wahrscheinlich machen so das unsere Kunden irgendwie. Und das war natürlich auf Agenturseite deutlich einfacher, weil man ja immer der Externe irgendwie war, der einen ganz anderen Blick irgendwie hatte, auch ein anderes Wording. Ich werde da bei der SMX ein gutes Beispiel bringen, was Wording für eine Bedeutung hat. Wir haben natürlich in der Sanitärbranche mit vielen qualifizierten Experten ein Wording, das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und dort natürlich den schmalen Grat zu finden, zum einen Branding, ja, Corporate Communication, Corporate Language zu vereinen mit dem, was der Kunde tatsächlich sucht und halt in großer Stückzahl sucht. Das ist natürlich schon sehr schwierig. Aber ja, das Beispiel hast du ja auch schon gesehen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz gut.
Definitiv. So, einen Vorteil habe ich in-house immer empfunden, dass die eigene Arbeitszeit nicht so wahnsinnig, würde ich sagen, relevant ist, in der Hinsicht, weil sie ja nicht abgerechnet wird. Also man ist ja da. Telekom, man kann es intern EDA-Kosten genannt. Das heißt, man kann sich einfach, wenn man was sieht, also man sieht ja oft irgendwie Potenzial und denkt, scheiße, das müsste man jetzt mal ordentlich durchdenken. Und wenn ich es durchdenkt habe, muss ich es ja irgendwo so aufschreiben, dass ich Kollegen mitnehmen kann. Ansonsten bringt es mir ja nichts. So, das sieht man bei Kunden natürlich auch. Aber du kannst ja dann nicht einfach sagen, ungefragterweise denke ich jetzt mal 2 Tage nach, buch das ein und dann schreibe ich noch mal 3 Tage an einen lustigen PowerPoint, damit er es versteht. Und so hat man immer so eine Latte an ewigen Potenzial, wo man immer sehr traurig ist, weil man sagt, wann soll ich denn da mal, ich muss ja erstmal so ein Initialinteresse wecken, damit ich rechtfertigen kann, irgendwie Budget zu verbrauchen. Und das kann man intern einfach nicht. Also wenn die Arbeitszeit es zulässt oder man räumt sich irgendwie ein bisschen Zeit frei, da ist man, weil man halt natürlich auch 5 Tage die Woche sind halt mal mehr, als was man normalerweise Kundenauftragsvolumen hat. Da kann man halt schon schön ins Detail gehen, aber halt auch aus den Details wieder auf große Themen springen.
Ja, absolut. Also das sehe ich genauso. Also es gibt ja viele Agenturen und so auch dort, wo ich war, die stundenweise im Prinzip abgerechnet haben. Da gab es Stundenpakete, die dann halt irgendwie über den Vertragszeitraum oder wie auch immer gegolten haben und die wurden dann halt erfüllt. Und es gab natürlich auch Kunden, die haben sehr genau geprüft, was man gemacht hat. Und das musste man auch irgendwo belegen. Und das ist ja im SEO immer sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn die Erfolge dann vielleicht auch mal gerade am Anfang ausbleiben für Leute, die sich nicht so viel Ahnung haben und so. Und klar, man konnte ja nicht sagen, ich habe jetzt 2 Stunden nachgedacht oder ich habe 2 Stunden recherchiert über irgendwelche aktuellen Themen oder was andere so machen. Da waren natürlich... ist der ein oder andere Kunde vielleicht einfach, sagt er, ja, das ist ja nichts Produktives, da habe ich nichts davon, wenn der das macht. Das ist natürlich in-house viel, viel besser. Ich kann mir natürlich immer Gedanken machen, ich kann recherchieren. Ich muss auch sagen, mein Tag besteht eigentlich, also eine halbe Stunde mindestens pro Tag, nehme ich mir auch raus morgens, bevor ich so richtig anfange und lese so die einschlägigen Blogs etc. und schaue mir einfach an, was gibt's Neues, welche Entwicklungen gibt's, was kann ich einfließen lassen? Und klar, da denkt man natürlich auch viel nach. Und es ist viel einfacher, wenn ich mir da mal 3-4 Stunden nehmen kann. Ob jetzt pro Tag, pro Woche, pro Monat, spielt keine Rolle, aber das einfach mal machen kann, ohne dass es auch direkt hinterfragt wird. Und wenn man natürlich für einen Kunden arbeitet, der ein limitiertes Budget hat, ist ja meistens bei Agenturen sind ja häufig auch Kunden, die kein hohes Budget haben, damit sie einfach was rausholen. Wenn ich halt 4 Stunden Zeit im Schnitt pro Monat für einen Kunde habe, da kann ich nicht nur viel nachdenken. Im Prinzip, wenn er dann auch noch fordert, dass der Traffic 10% wächst pro Monat. Ja, das sind dann immer so die Feinheiten, ja.
Ja, zum Glück haben wir sowas größere Kunden nicht. Das ist natürlich auch, da sind wir ein bisschen anders per se aufgestellt, aber es ist definitiv etwas, dass man mit der Zeit ein bisschen besser umgehen kann und was auch viel rausholt. Genau, aber ansonsten ist es ja trotzdem, also gerade wenn man dann intern sitzt, hat man dann halt nicht 80 verschiedene Kunden zu betreuen. Okay, das sind bei uns auch pro Person eher 5 bis 6, aber trotzdem. Dafür hat man aber umso mehr interne Stakeholder, auf die man draufkommt. Also ich habe ja in der Regel einen Ansprechpartner beim Kunden, da natürlich, wenn der mal seine IT dazu holt, etc. pp. Aber ich habe ja irgendeinen, der das intern dann quasi verteilt, notfalls die Leute am Tisch holt. Aber da muss ich mich in der Regel nicht drum kümmern. Okay, sonst wäre auch der Aufwand wesentlich höher. Aber im Grunde genommen muss man halt in-house, ist das Gegenstück, dass man einfach alle Stakeholder organisieren muss und teilweise die erstmal begeistern muss für das Thema.
Ja, absolut. Also das werde ich auch dann nochmal aufzeigen, ein bisschen plakativ. Das hängt halt dann extrem von Strukturen einfach ab. Auch wie die Strukturen gewachsen sind, wie die Unternehmen einfach aufgestellt sind. Und auch was für eine Bedeutung einfach allgemein digitales Marketing, aber halt auch dann speziell SEO einfach hat. Also klar, früher musste ich mich im Prinzip ja mit einem Kunde unterhalten. Der hatte dann, wie du sagst, vielleicht einen ITler oder irgendjemand im Hintergrund. Aber heute muss ich natürlich schon viele ins Boot holen und da reden meistens dann auch nicht einzelne Leute mit, sondern sehr, sehr viele. Auf der anderen Seite, ich fühle mich ja auch ein bisschen als Inhouse-Agentur, obwohl ich Inhouse bin, weil ich habe ja auch, wenn man so will, Kunden. Ich betreue insgesamt über 15 Länder, 16 Länder, die eine eigene Website haben und dann jedes Land hat insgesamt 2 Websites für 2 Marken. Und noch eine B2B-Plattform, also 3 Websites pro Land mal 16 Länder plus Headquarter, die dann auch noch relativ viel machen. Und also dann haben wir noch ja so eine Corporate-Website mit Karriere etc. Also letztendlich habe ich auch diverse Kunden und diverse Anspruchsgruppen. Nur das Tolle an der Geschichte ist, ich gebe die Strategie vor als Verantwortlicher. Und ich muss eigentlich nur dafür sorgen und die beraten, dass es halt ordentlich umsetzen. Aber das ist halt der Unterschied. Ich sage, wie es läuft. Und das haben die dann letztendlich natürlich konstruktiv im Austausch, aber letztendlich so auch zu befolgen, weil die meisten bei uns in den Ländern keine ausgewiesenen SEO-Experten sind. Und daher macht es das natürlich deutlich einfacher. Ja.
Und wer gibt dir deine Vorgaben?
Ich selbst. Nein, also man muss dazu sagen, unsere Struktur ist so, dass ich tatsächlich eigentlich der Einzige bin, der so ein fundiertes SEO-Wissen hat. Muss man sagen, wir haben natürlich viele andere, auch in jedweden Hierarchiestufen, die grundsätzlich auch Ahnung haben, aber ich bin im Prinzip der Letzte, der im Prinzip die Expertise tatsächlich hat und für das bin ich auch eingestellt und habe das zu verantworten. Klar, wir haben natürlich verschiedene Ziele, verschiedene KPIs definiert, sei es Traffic, aber auch Leads, wir haben ja keinen Online-Shop, daher Leads etc. Von daher gibt es da natürlich schon Vorgaben, wie ich die nachher aber erreichen kann. Das liegt in meinem Ermessen. Ich habe dann ein entsprechendes Budget. Andere Stellen haben auch Budgets, die sie mit mir teilen können etc. Und letztendlich liegt es dann in meiner Verantwortung. Wie ich das mache, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass mir dann nicht so viele reinreden. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch immer gut, wenn man die ein oder andere Meinung hätte. Das habe ich an der Agentur natürlich sehr genossen. Wenn man da mit 15 SEO-Experten sitzt, dann kann man auch mal fragen, hey, was würdest du in dem Fall machen? Oder was würdest du dem Kunden vorschlagen oder so? Das kann ich natürlich ja nicht. Da bin ich ziemlich allein auf mich gestellt. Es sei denn, ich wollte mir natürlich externe Beratung wieder ins Haus, was jetzt aktuell nicht der Fall ist. Nee.
Ist natürlich auch, was ist denn bei euch die nächst größere Stadt?
Also Hans Grohe sitzt in Schiltach, das ist im Landkreis Rottweil. Also Rottweil kennt vielleicht der ein oder andere, älteste Stadt Baden-Württembergs. Und wir haben aber auch noch eine Niederlassung in Offenburg, also Offenburg liegt zwischen Freiburg und Karlsruhe. Das ist aber auch schon von hier relativ weit weg, das sind bestimmt 60 Kilometer, würde ich sagen, und dort ist eher so Logistikproduktion. Also das nächste wirklich größere ist im Prinzip dann Stuttgart oder auch Zürich in der Schweiz. Dann, das wären so die, wo wirklich richtig groß wären, aber da fährt man also beides von hier über eine Stunde. Jeden Fall.
Okay, verstehe. Ich habe jetzt nur überlegt, eine Stunde geht ja noch. Weil was natürlich ein Thema ist, wenn man so einen Austausch haben möchte, lohnt sich in der Regel immer solche lokalen Veranstaltungen auch sehr gut. Aber wenn natürlich der Ort zu klein ist, dann hat man das nicht. Also weil wir haben ja also vor Corona und nach Corona wieder, wann auch immer das sein soll, den SEO und Online-Marketing Stammtisch in Darmstadt durchgeführt, und es war halt auch gerade aus so Networking-Gründen. Also wir haben auch immer einen Vortrag gehabt, also externen Referenten organisiert. Dann hatte Kollege Mint nicht mit mir immer noch eine Seitklinik gemacht über irgendjemanden, der die eingereicht hat von den lokalen Unternehmen. Aber unser Ziel war halt einfach, lokal Unternehmen reinzubekommen. Und wenn da natürlich sogar irgendwie Marketingmenschen von Evonik da waren und ähnliches, weißt du, da kannst du dich austauschen und die Leute können schwätzen und man kann halt solche Sachen einfach mal von wegen, also, und man merkt es auch, das wurde wirklich angenommen, wir wurden immer mehr Leute, die gekommen sind, und sowas finde ich auch einfach notwendig, gerade auch, wenn man in-house ist, weil in der Agentur habe ich meine Kollegen, die ich fragen kann, wie du schon sagst, aber ich habe das in-house auch mal gemocht, war da auch mal auf Stammtischen, aber es ist in der Region Rhein-Main irgendwann mal eingeschlafen und deswegen haben wir es halt wieder aufgelebt, weil es einfach Sinn macht. Dass man sich, weil wir es einfach nur einen kurzen Schnack haben, eine zweite Meinung. Leute sind ja auch nicht doof, du erzählst kurz, was es ist. Dann sagen sie dir eine Meinung und los ist, da braucht man jetzt nicht zwingend gleich irgendwo eine Agentur anrufen. Wäre dann auch für die zu klein. So für einen Tipp, okay, für 20 Euro schreibe ich jetzt keine Rechnung. Also
ich war in München, da war ich ab und zu mal bei einem SEO-Stammtisch. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie und wo der genau veranstaltet wurde. Also wer da dahinter steckte oder ob das eine lose Verbindung war. Ich fand den aber sehr, ich nehme jetzt mal ein krasses Wort, ideologisch. Also wenn man da vielleicht nicht der Meinung der Gesamtmasse dort war, also da waren vielleicht 10, 15 Leute, viel mehr nicht, dann wurde man da eigentlich nicht wirklich ernst genommen. Also das fand ich jetzt zumindest bei dem SEO-Stammtisch, bei dem ich mal in München war, dreimal glaube ich, ja, der war schon sehr geprägt. Also das Thema Offpage zum Beispiel durfte man gar nicht ansprechen. Das war ein komplett rotes Tuch. Man kann davon halten, was man will, aber irgendwo kann man ja trotzdem auch mal drüber reden. Und auch das Thema Content war immer sehr, sehr speziell und auch nicht, ich würde sagen, nicht einhergehend mit dem, was so auf den Konferenzen und so zu der Zeit damals immer gesagt wurde. Ich fand, das war halt einfach keine Diskussion, sondern es war eher so ein, ja, es kam mir so wie so einer Parteiveranstaltung gleich, wo eh alle schon eine sehr ähnliche Meinung hatten. Das fand ich sehr schade. Da bin ich dann auch nicht mehr hingegangen.
Ich finde das natürlich doof. Ja, also ich meine, ich bin ja auch für diversen Stammtischen in meiner Zeit rumgekommen. Ich war auch auf München, aber da waren eher 60, 70, 80 Leute mit wilden Gesprächen. Aber das war auch immer im Vorabend von der SMX, also das ist dann eh auch mehr. Ja. Die anderen habe ich natürlich nicht kennengelernt, das weiß ich dann nicht. Ich kenne den hier in Berlin, aber der ist mehr aus so Agenturleuten heraus entstanden, obwohl da auch in-house hingehen, aber das ist dann auch ein bisschen mehr, war etwas partylastiger, um es nett auszudrücken, fand ich auch okay. Aber da hat man nicht ganz so viele Fachgespräche geführt. Ich war in Bonn bei Systrix, die machen das extrem angenehm, weil man erst bei Systrix ist und die haben auch laden immer einen Referenten ein. Also in dem Fall war ich als Referent eingeladen. Das war auch super nett. Die haben sich toll um einen gekümmert. Also da nochmal riesen Dank an der Stelle. Und da waren 150 Leute. Also da hast du danach viele Gruppen gehabt und es waren wirklich schöne fachliche Gespräche an den Tischen, wild durcheinander. Und da haben wir uns halt auch dran orientiert. Das kriegen wir natürlich nicht ganz die Reichweite von Systrix auf die Beine. Aber wir haben auch gesagt, okay, wir wollen das schon machen. Deswegen haben wir auch eine schöne Location, also so ein schöner Musikkeller, wobei der die Deckenhöhe sehr hoch ist, weil du gehst halt Treppe runter, aber die Decke bleibt gleich und Gewölbe sieht ein bisschen aus wie bei der Red Wedding. Also wer Game of Thrones gesehen hat, kann sich das jetzt vorstellen, bloß dass keiner erschossen wird. Wir achten auch schon sehr, dass wir versuchen, selber auch rumzulaufen, Leute anzusprechen, die neu sind, die irgendwie ein bisschen zu integrieren. Also das ist schon das Ziel der ganzen Geschichte. Weil ansonsten brauche ich es auch nicht zu machen. Also das macht dann ja keinen tieferen Sinn. Und wie gesagt, also wenn man so etwas vor Ort hat, also wird ja vielleicht ein oder andere Inhouse-SEO da sein, der das hört und vielleicht ein ähnliches Problem hat, geht mal hin. Es gibt gute und weniger gute. Man kann aber meistens sich auch einbringen und notfalls das Ding ein bisschen umschmeißen. Ich glaube, die Hamburger sind mit ihnen auch mal sehr zufrieden. Die machen auch mal Vorträge, machen sie mittlerweile auch online. Da höre ich auch nur sehr angenehm fachliche Geschichten von. Es lohnt sich, um ein bisschen so einen Schnack reinzukommen, der einem halt wirklich fehlt, wenn man alleine ist. Ja, der Vorteil, dass wir 15 bei der Telekom waren, da war das nicht so ganz alleine. Das war dann schon eher Agenturfeeling an der Stelle. Aber das Zweite finde ich halt auch spannend. Du hast gesagt, du warst ja in München und bist jetzt quasi zurück in die Nähe Heimat. Da sehe ich ja auch immer ein großes Problem. Das sehen wir gerade hier, wenn wir so Kunden aus dem B2B-Bereich haben, die ja oft auf dem Land sitzen. Und so irgendwie Milliardenunternehmen sind, die man noch nie gehört hat. Ich denke immer so, was machen die denn da? Und dann siehst du da so, krass. So, und die sind halt immer da, haben eine Produktion, aber im Grunde genommen, also produzieren irgendwie Maschinen, wo du denkst, ach, sowas gibt's, also so richtig abgefahrenen Scheiß, also super Ingenieure, extremes Wissen da. Aber alle Leute, die dort sind, haben irgendwie da, sind da schon seit 15 Generationen im Unternehmen. Und die tun sich halt wahnsinnig schwer, Personal zu finden für solche Online-Marketing-Themen. Wahrscheinlich auch für andere auch, aber da kriegst du natürlich mit, weil natürlich sagen, ich sitze hier auf dem Land und ich kriege halt so schwer jemanden hin. So, wo ich sagen muss, also gerade, es sind ja viele aus dem Land in die Stadt gezogen, ich finde immer, das ist so karrieremäßig gar nicht so doof, mal in seiner alten Heimat zu schauen, wen es da gibt und wer gerade sucht, weil die Leute sind eigentlich in der Regel unendlich dankbar, wenn jemand kommt, der wirklich mal das Thema sauber besetzen kann, weil die sich alle sehr schwer im Recruiting tun.
Ja, ich bin jetzt nicht im HR tätig, aber habe nur so grobe Einblicke. Ich denke, mit diesen Problemen muss sich natürlich jeder Mittelständler auf dem Land auseinandersetzen. Ich sag mal, das ist ganz klar. Ich sag mal, wir bei Hans Grohe haben natürlich zwei entscheidende Vorteile. Erstens kennt man Hans Grohe durchaus. Also es ist jetzt nicht so ein komplett Hidden Champion, würde ich mal sagen, sondern schon durchaus bekannt. Und hier in Schildach haben wir das extrem große Problem. Der Großteil der Verwaltung sitzt in Schildach, also Marketing etc. sitzt komplett hier in Schildach. Und wir haben S-Bahn-Anbindung an die Ortenau-S-Bahn, also Richtung Offenburg und so. Obwohl es relativ weit ist. Also mit dem Autofahren ist echt Katastrophe. Ich fahre das zum Glück nicht, komme von einer anderen Richtung. Aber viele Kollegen kommen aus Offenburg und der Gegend. Haben einen relativ weiten Weg zur Arbeit, aber die sitzen halt morgen in die S-Bahn. Die fährt, glaube ich, alle Stunde oder alle halbe Stunde, ich weiß es gar nicht. Also kann man jetzt nicht mit einer Großstadt-S-Bahn vergleichen. Das ist also ein Zug, der halt ein paar mehr Haltestellen hat. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und was natürlich bei uns hier ein guter Punkt ist, ist natürlich, dass wir neben der normalen Ausbildung, die es natürlich gibt, auch das in Baden-Württemberg das duale Studium haben. Und wir haben ein paar Leute, die zum Beispiel Online-Medien studieren. Ich sag mal, das Niveau der Online-Marketing-Vorlesung ist ausbaufähig und sicher auch nicht aktuell. Das ist wahrscheinlich jedes Mal das Problem bei solchen Themen, wenn die an einer Hochschule, an einer staatlichen Hochschule gemacht werden müssen. Aber wir haben auch, ja, so Mediendesign gibt es, glaube ich, noch, und die auch die, ich sag mal, normalen BWL-Studenten, da gibt es dann BWL-Industrie und BWL-Handel und so Zeug, die haben ja einen Durchlauf. Also das duale Studium muss man sich so vorstellen. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz gibt es das auch noch in der Form. Die sind immer 3 Monate an der dualen Hochschule und dann 3 Monate im Unternehmen. Und in diesen 3 Monaten im Unternehmen sind die jedes Mal in einer anderen Abteilung. Und wenn die natürlich bei uns sind, wir heißen halt Global Digital Marketing, wenn die bei uns sind, sie können die in 3 Monaten schon relativ viel mitnehmen, weil die halt Vollzeit da sind. Die sind dann nicht nur irgendwie 2,5 Tage auf der Berufsschule oder sonst irgendwo oder müssen viel lernen. Die müssen eigentlich in der Zeit, klar, ein bisschen lernen muss man wahrscheinlich immer, aber die haben keine Klausuren oder so oder irgendwas und können sich wirklich 3 Monate komplett, übrigens auch bei vollem Gehalt, auch während sie studieren, können die sich halt hier voll auf das Thema konzentrieren und man kann die schon mal einnorden, sage ich mal. Aber jetzt gerade für meine SEO-Themen, ich kann denen ein bisschen Zuarbeitaufgaben geben, aber wirklich strategisch oder mal was, so ein eigenes Projekt geben, ist sehr, sehr schwierig. Dafür sind die 3 Monate, wenn sie überhaupt keine Vorahnung haben, dann halt auch wieder zu kurz, muss man klar sagen. Aber die sind natürlich, also so ein duales Studium geht 3 Jahre und die können sich danach dann auch, wenn sie entsprechend, also wenn sie wollen natürlich und wenn sie auch entsprechende Leistungen erbracht haben, werden die häufig auch übernommen und können sich da dann auch die Abteilungen aussuchen. Und so kriegen wir natürlich auch immer mal wieder auch guten Nachwuchs, den wir zwar selber ein bisschen gezüchtet haben, das ist vielleicht gerade im Online-Marketing, wenn man schadet das auch nicht, wenn man mal wieder von extern jemanden bekommt, aber so Personalmangel oder so gibt es jetzt in unseren Bereichen eigentlich nicht, weil wir die Leute auch sehr gut selber ausbilden können.
Das ist ja schön. Ich muss ja ganz genau nachstellen, erstmal gucken, wo dieses Offenburg überhaupt ist. Aber es ist ja direkt neben Straßburg, ist ja ganz nice.
Genau, es ist ja am Rhein, also französische Grenze, ja, Straßburg. Also wir haben jetzt hier direkt nicht sehr viele Kollegen aus Frankreich, aber es gibt schon den einen oder anderen, der einen französischen Namen hat und auch so einen leicht französischen Slang. Also da gibt es schon entsprechende Einflüsse. Einer aus unserem Vorstand, der kommt auch aus Frankreich. Allerdings kommt er sogar aus der Bretagne. Aber,
ah, okay, klar,
auch schöne Ecke. Spricht auch sehr gut Deutsch, natürlich, klar.
Das ist gut. Also ich habe immer, also Entschuldigung, ein bisschen abschweifen, aber wenn bei der Telekom immer so Projekte mit irgendwie France Telekom oder sonst was und da saßen dann 10 Deutsche und 10 Franzosen in einem Raum und haben sich dann auf Englisch unterhalten und du hast nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Also wenn so ein Franzose Englisch spricht, ey, leck mich am Arsch. Das hat irgendwas anderes, aber der hat nichts mit dem Englisch zu tun, was ich kann. Und wenn es mir so geht, muss dem gegenüber ja mit meinem Englisch genauso gehen. Verstehst du? Also das ist ja zwangsläufig so. Und ich bin da immer raus und dann der Kollege meint so, was haben wir jetzt eigentlich beschlossen? Ich so, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe genickt, also sonst würde man immer noch drin sitzen. Also da merkt man immer so, boah, hoffentlich klinge ich für andere nicht genauso schlimm und irgendwie sind die nicht nur höflich, wenn sie nicken.
Ja, ich weiß noch, wir waren früher häufig in Frankreich im Urlaub, also mit meinen Eltern. Und mein Vater hat immer gesagt, lieber schlechtes Französisch als Englisch. So vom Stil her, das ist natürlich auch schon wieder 20 Jahre her. Ich denke, so sind nicht mehr alle drauf, aber es ist ja schon, glaube ich, ein bisschen so das Klischee. Lieber schlecht Französisch reden als Englisch in Frankreich.
Ja, ja, genau. Die Frage ist, wo man ist. Also wenn du Paris oder sowas,
absolut,
ist
alles Hupe.
Je ländlicher, desto anders. Aber ich denke, wenn du hier irgendwo im tiefen Sachsen versuchst, mit Englisch durchzukommen, schauen sie sich auch an wie ein Ofen.
Das kann natürlich gut sein, ja. Ja, vor allem also, die ältere Generation natürlich, die vielleicht dann auch in der Schule da keine Sprachkenntnisse erworben haben und so. Klar. Aber absolut. Ich muss sagen, das geht hier eigentlich gut. Also wir haben natürlich auch Kollegen aus Frankreich, die sitzen allerdings im Elsass, also unweit von Straßburg. Die sind gar nicht weit weg von uns. Ja, da gibt's der eine oder andere kann ein bisschen besser Englisch. Viele können nicht so extrem gut Englisch, aber ich würde jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich es extrem gut kann, wie du schon sagtest. Das ist wahrscheinlich für beide Seiten immer ein bisschen schwierig. Aber man hangelt sich so durch. Aber die haben auch immer gesagt, im Elsass haben die häufig Deutsch in der Schule und ich hatte auch Französisch in der Schule, gar nicht so kurz, aber ich traue es mir nicht mehr zu, Französisch zu sprechen, also keine Ahnung. Und denen geht es mit Deutsch gleich, weil Deutsch halt nochmal schwerer ist und die sagen, nee, also lieber Englisch, Deutsch geht gar nicht.
Das verstehe ich. Also das möchte ich jetzt auch nicht als Sprache lernen müssen, wenn man es nicht von Haus aus mitkriegt. Nee, cool. Nee, aber dann glaube ich, sind wir auch soweit mit den meisten Punkten durch, die ich mit dir so durchsprechen wollte. Ich denke mir, klingt definitiv spannend. Ich freue mich riesig, bist auch in meinem Plan drin. Wir haben ja bei uns auf dem Blog reingeschrieben, was wir uns alles anschauen werden, wenn wir da sind. Du stehst natürlich drin, weil klar, hab dich auch gecoacht, aber ich finde es halt einfach auch ein super Thema. Ich kann allen sagen draußen, freut euch auf den Vortrag. Der ist, was, bis zum ersten Tag, oder? Genau, Mittwoch.
Am ja, Mittwoch, 11.15 Uhr.
Genau.
Genau.
Und exakt.
40 Minuten und danach gibt es noch so eine Extended Q&A-Session.
Genau, moderiert vom großartigen Florian Stelzner. Also da bist du auch in besten Händen, kann man ja nur sagen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wird für mich jetzt auch so der erste Vortrag. Dann digital. Ich muss ja tatsächlich sagen, viele freuen sich ja, wenn sie digital anstatt Bühne machen können. Ich hätte mich jetzt auch auf Bühne gefreut, da habe ich grundsätzlich kein Problem damit. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Austausch. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann es euch nur empfehlen. Kommt vorbei. Ich habe natürlich ein paar gute Parallel-Speaker, aber ich denke, man bekommt ja im Nachhinein auch wieder die Slides und vielleicht sogar die Aufzeichnung, ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, die Aufzeichnung gibt es auch. Also das ja. Schöne bei digital, man muss sich halt
genau.
Nicht mehr so hart entscheiden. Man kann sich die Sachen ja später nochmal anschauen.
Genau, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Austausch, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen selbst habt mit Inhouse. Ich denke, ich kann den einen oder anderen Tipp vielleicht auch noch vertragen. Es ist ja nur auch meine subjektive Geschichte hier. Es wird in jedem Unternehmen auch ein bisschen anders sein. Von daher freue ich mich auch sehr auf den Austausch, dass es diese doch sehr lange Q&A-Session auch gibt.
Ja, das stimmt. Super, dann danke ich bei dir.
Ja, danke auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.